Seid gegrüßt. Ich würde gern mit euch eine Übung machen zu Beginn der Predigt. Dazu müsst ihr vielleicht mal ganz kurz die Augen schließen und euch vorstellen, ihr wärt auf einer Wanderung gewesen, ihr seid oben am Gipfel angekommen, da in den Allgäuer Alpen da unten, und ihr würdet da oben auf dem Berg stehen und würdet jetzt in diese Alpenlandschaft hineinschauen, unten die grünen Täler. Ja, mit unten den Wiesen und dann rechts und links die Bäume, die da den Berg hoch sich hangeln, und da drüber die Felsen, oben vielleicht noch ein bisschen Schnee drauf vom Winter. Ja, und dann das alles im blauen Himmel und in der Sonne. Herrlich, oder? Was will man machen dort an dieser Stelle? Wow! Ja, so ein Stück weit das Erstaunen über das Geschenk Gottes wahrnehmen. Also, wie heißt es dort an dieser Stelle? Wow! Okay, dieses Wow, das brauchen wir nachher noch in der Predigt. Ja, dieses Staunen, dieses der Schönheit, der Größe, der Schöpfung im Grunde Staunen gegenüberstehen. Und das ist nicht nur einfach okay, es ist schön, sondern das erfasst einen. Ja, das beflügelt einen, das erfreut einen. Ja, wow. So, jetzt fangen wir an mit der Predigt. Wer ist der Größte in der deutschen Geschichte? Das ist jetzt keine rhetorische Frage, sondern es ist eine wirkliche Frage. Ihr dürft also antworten. Ich erwarte von euch eine Antwort, dass ihr mir hilft, wer der Größte in der deutschen Geschichte war. So, ihr Jungen, habt ihr was? Habt ihr eine Idee, wer der Größte ist? Habt ihr noch Geschichte gehabt in der Schule? Keine Idee, habe ich mir fast gedacht. Jetzt kommen die Älteren. Wer? Es kommt drauf an. Okay, da sagt man überhaupt mal einen Namen, da kommt immer noch drauf an. Sag doch mal, wer vielleicht der Größte sein könnte in der deutschen Geschichte. Karl der Große könnte ein Name sein, genau, das war so ein Name, den ich erwartet hätte, ja. Karl der Große. Erik? Martin Luther wäre auch ein Name, ja, das ist natürlich auf unserer Seite jetzt, von der religiösen Seite her, würde ich mit Sicherheit sagen, das ist einer, den man nennen könnte, das wird mit Sicherheit auf der anderen Seite, also an der nicht religiösen Seite nicht so gesehen, ja, das wäre einer von diesen verrückten Priestern gewesen, der und so weiter, aber jetzt, ja, kein Name? Haben wir keinen?
Vielleicht Heuss.
Heuss. Theodor Heuss. Ja, jetzt muss ich sogar, jetzt habe ich immer gedacht, ich habe ein bisschen Ahnung in der Geschichte. Sag da mal einen Namen dafür. Ganz ein Satz dazu zum Heuss. Wer ist das? Ach, der erste Bundespräsident war der. Okay, Heuss. Adenauer habe ich auch noch gedacht. Das wäre so ein Name noch gewesen, wo ich gedacht habe. Ja, und dann derjenige, der vor dem Ersten Weltkrieg, wie hat er geheißen, der dieser, ach, es fällt mir der Name nicht ein, der die Welt so ein bisschen, diese Welt so ein bisschen aufgeteilt hat. Bismarck, genau, das wäre es auch noch ein Name gewesen. Aber ihr merkt, wir ringen darum, wer ist der Größte in unserer Geschichte? Wir haben letztlich keinen. Das liegt natürlich auch in unserer Geschichte, ich weiß. Ja. Wer ist der Schlimmste in der deutschen Geschichte? Eindeutig, habe ich mir gedacht. Ne? Das ist das Problem, das ist die Herausforderung. Ja, auf dieser Seite sind wir eindeutig klar fokussiert und deswegen haben wir so mit Heldentum, mit Pfeilen, mit Politikern hochhalten und besonders erachten oder wahrnehmen haben wir nicht. Jeder, der sowas gemacht hat oder was Gutes gemacht hat, auch für Deutschland, wird irgendwo, kriegt dann eine Kerbe eingeschlagen, dass er ja nicht zu hoch kommt und ja nicht zu, ja, dass man ja nicht zu stolz auf ihn sein könnte. Ja, wir merken, da haben wir geschichtlich natürlich ein Problem aufgrund unserer Negativgeschichte in der Vergangenheit. Wie wäre das beim Fußball? Wer ist der größte Fußball? Da fällt es uns vielleicht einfacher, ja, uns da ein bisschen festzulegen. Ja, bitte. Pele, also ein Deutscher. Pele ist, glaube ich, kein Deutscher. Ja, siehst du, Beckenbauer, das wäre, habe ich auch gedacht, das ist vielleicht so ein Name oder der Bomber der Nation, aber ich vermute, selbst das wisst die Jungen schon wieder nicht mehr, oder? Denn Bomber der Nation könnt ihr nichts mit anfangen. Ja, Gerd Müller, unsere Generation weiß das noch, ja, der hat auf jeder Lage immer ein Tor geschossen, das war immer der Mann, der hat alles irgendwo den Ball im Netz unterbekommen. Also Beckenbauer wäre so ein Name, ja, selber Weltmeister als Trainer und der die Fußball-Weltmeisterschaft dann später noch als Manager nach Europa und nach Deutschland geholt hat. Jetzt mal egal, wie er es gemacht hat, lassen wir es mal einfach mal stehen, wir wissen es ja gar nicht genau, ja, aber jedenfalls, ja, er ist ein großer Fußball, für den Fußball im Grunde wichtig. Wer ist der größte Star, Musikstar in der deutschen Geschichte? Da könnten wir uns vielleicht auch noch einigen. Bach würde ich fast sagen, könnte man mit Sicherheit so in der moderneren wird es dann schon wieder schwierig. Helene Fischer, aber das bin ich sicher, da würdet ihr alle, ja. Da habe ich mir gedacht. Ja, schwierig. Aber auch da können wir uns fast nicht festlegen. Wir haben keine Helden. Ja, das haben andere Länder, die lieben das. Die haben so besondere Menschen, wo man aufschaut, wo wichtig sind, wo man sich danach orientiert, wo man auch zurückblickt, was die Großes getan haben für ein Land. Ja, aber wir kennen das nicht. Aber unseren heutigen Text, unser Hintergrund von unserem Text, ist es wichtig, dass wir das wahrnehmen, dass andere Völker anders mit diesen Fragen umgehen. Dass die in ihrer Geschichte ganz entscheidende Personen haben und die auch ehren und die wahrnehmen, ja, und im Grunde sich auch fokussieren auf diese Personen. Ja, und diese Geschichte ist natürlich Israel. Und derjenige, auf den wir schauen, oder derjenige, der in der Geschichte Israel natürlich entscheidend war, ist Abraham, der Vater des Volkes Israel. Er bekam die Verheißung. Er, Abraham, ja, der Held, der unter dem Segen Gottes stand, der was ganz Besonderes für sein Volk getan hat. Wenn man überlegt, jeder Israelit konnte mehr oder weniger seinen Stammbaum zurückführen bis auf Vater Abraham. Da kamen sie alle her. Das war der Ursprung. Ja. Und was hat der alles verheißen bekommen? Hat er angestoßen. Ja, durfte zum Teil das auch selber erleben, ja, wie Gott das bewirkt hat. Ja, ich bin überzeugt, wenn man einen Israelit fragt, wer ist einer der wichtigsten Personen in der Geschichte Israels, einer der vielen, sind noch andere Namen natürlich zu nennen, aber einer der vielen wäre mit Sicherheit gewesen Abraham. Abraham hat man ihn genannt am Anfang. Der Name Abraham kam ja dann erst später. Ja, jeder Israelit war sich dessen bewusst. Man lebte, man liebte die Geschichte. Bis heute. Man schaut stolz auf diese Geschichte hinab. Ja, was da geleistet wurde, was geschenkt wurde, was Gott gewirkt hat durch diese Personen. Also, wer ist der Größte in der Geschichte Israels? Ein Name, Abraham. Und jetzt kommt eine Geschichte im Alten Testament, da begegnet diesem Abraham jemand anders. Und das wollen wir jetzt miteinander lesen. Auch Melchisedek, der König von Salem, kam dorthin und brachte Brot und Wein. Er war Priester des höchsten Gottes. Er segnete Abraham und sagte, gesegnet sei Abraham vom höchsten Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, gepriesen sei der höchste Gott, der die Feinde in deine Hand gegeben hat. Da gab Abraham dem Melchisedek den zehnten Teil der ganzen Beute. Wie bitte? Haben wir nicht gerade eben festgestellt, dass Abraham der Größte war? Und jetzt begegnet diesem Größten in der Geschichte, begegnet jemand, der scheinbar noch größer ist. Dieser Melchisedek. Dieser Melchisedek, der letztlich dann sich in der Lage sah, diesen Größten der Geschichte zu segnen. Und der den zehnten nahm von dem gerade in den Feldzug, den Abraham hinter sich hatte, also ein Stück weit Abraham gab ihm so eine Art Steuern. Ja. Opfer, Wahrnehmung seiner Größe, seiner Ehre. Kann das denn überhaupt sein? Kann denn jemand noch größer sein wie Abraham? Ist sofort die Frage, die hier auftaucht. Da ist jemand in der Geschichte Israels, der größer ist als der Größte, den sie bisher kannten. So müssen wir es verstehen. Ja, deswegen war die Einleitung mir ganz wichtig. Ja, wir als Deutsche haben da ein bisschen Problem damit, ja, mit diesem Heldentum, mit diesen besonderen Personen hochzuhalten. Ja, aber für das Verständnis dieses Textes, für das Verständnis dieses Volkes Israel, für den der Hebräerbrief geschrieben war, ja, ist das ganz enorm wichtig. Es ist das Unvorstellbare eingetreten. Es ist wahrgenommen worden, was gar nicht wahr sein kann. Da kommt jemand, der ist noch größer als der Größte, den wir überhaupt kannten. Und dann kommt jetzt der Hebräerbrief. Das sind jetzt Auszüge aus dem Kapitel 7. Dieser Melchisedek war König von Salem und Priester des höchsten Gottes. Er ging Abraham entgegen, als dieser von seinem Sieg über die Könige zurückkehrte und segnete ihn. Abraham gab ihm den zehnten Teil von allem seinem Anteil. Da merken wir's. Beachte doch, wie bedeutend Melchisedek ist. Abraham, der Stammvater Israels, gab ihm den zehnten Teil der Beute. Normalerweise bekommt der Größte alles. Ja, und da wird's deutlich, da ist er jemand, der noch größer ist. Und dann geht's noch weiter später im Kapitel. Melchisedek stammte nicht von ihnen ab. Dennoch nahm er von Abraham den zehnten Teil. Außerdem segnete er Melchisedek ihn. Dabei war es doch Abraham, der Gottes Versprechen bekommen hatte. Es ist also unbestritten, dass der Niedrige vom Höhergestellten gesegnet wird. Also der Hebräerbriefautor macht es eindeutig klar. Ihr meint, wer der Größte ist. Ihr seid überzeugt, dass Abraham der Ursprung alles ist, letztlich worauf ihr euch berufen könnt als Volk Israel. Er ist der Urvater, der Stammvater von allem. Aber ich weiß, da gibt es noch jemand, der größer ist, als den ihr als den Größten bezeichnet oder erfahren habt oder sehen könnt. Es gibt jemand, da gibt sogar der Größte den Zehnten von seiner Beute, von seinem Gewinn aus diesem Kriegszug. Und da gibt es sogar jemand, der ist in der Lage, ja im Grunde den Größten zu segnen, den Segen Gottes zu beschenken oder ihm zu geben. Da kommt natürlich sofort die Frage auf, wer ist denn dieser Melchisedek? Wer ist denn dieser Melchisedek da im Alten Testament? Und an dieser Stelle muss ich natürlich bekennen, dass wie fast immer in der Theologie, man sich nicht hundertprozentig einig ist, wer dieser Melchisedek ist. Ja. Da gibt es Theologen, die sind absolut überzeugt, und manches könnte man auch dahin deuten oder deutet auch dahin, dieser Melchisedek ist Jesus. Jesus begegnet Abraham. Ja, und Jesus ist dann der Größere, der im Grunde den Abraham segnet und von dem Melchisedek den Zehnten empfängt. So muss man es formulieren. Es gibt aber andere Theologen, die sagen, nee, die Textaussagen ist so, es ist Jesus nach der Ordnung Melchisedeks. Es steht also nicht drin, hier im Hebräerbrief, wie auch nicht in den Psalmen, dass also Jesus Melchisedek ist, sondern Jesus ist der Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks. Also kann es nicht sein, dass Jesus Melchisedek ist, sondern Melchisedek deutet auf Jesus hin. Es ist also jemand anderes, Theologie würde man so sagen, eine Vorschattung, ein Symbol für das, was dann in Jesus in der Vollendung erfahren wird oder gesehen wird. Ja, ihr versteht den Unterschied, ja, den man im Grunde hier sehen kann und den man da natürlich sich überlegt als Theologe. Ich glaube, bei der Erklärung oder bei dem Verständnis, um was es bei diesem Melchisedek geht, ist es gar nicht entscheidend, ob ich jetzt für mich entscheide, das ist Jesus, oder ob ich für mich entscheide, nee, das ist nicht Jesus, das ist eine Vorschattung von Jesus, das ist also eine andere Person gewesen, die im Sinne Jesu aufgetreten ist oder im Sinne Jesu gehandelt hat. Es ist letztlich egal, wie ich es verstehe, deswegen sollten wir uns darüber auch nicht streiten, obwohl man sich gerne auch mal im Detail darüber unterhalten kann und mal nachschauen kann, so im Hauskreis, ja, was dafür spricht und was dagegen, aber mal auch nicht zu viel Zeit dafür verwenden, das ist es nicht wert, ja, weil es die Aussage des Textes, ihr denkt, ihr wisst, wer der Größte ist, euer Abraham, euer Urvater, da geht alles hin. Aber ich sage euch, da gibt's jemand, der ist größer als dieser Abraham. Und dann ist es nicht entscheidend, ob es nur als Symbol für Jesus ist oder ob es Jesus selber war. Es deutet letztlich immer auf Jesus hin. Jesus ist größer als Abraham. Ich muss nochmal an dieser Stelle sagen, dass ihr es ein Stück weit, dass man es verinnerlicht. Ich bin überzeugt, wer der Größte ist im deutschen Fußball. Beckenbauer. Was der geleistet hat für den deutschen Fußball. Was der alles gemacht hat. Ja, wie der sich eingebracht hat. Sein ganzes Leben hat er investiert und was er alles bewirkt hat für den deutschen Fußball. Das ist unfassbar. Das kann man gar nicht mehr steigern. Und jetzt kommt jemand und sagt, hey, pass auf. Der Beckenbauer, der war schon gut. Der war schon super. Das ist schon klasse. Aber da gibt's einen, der ist noch besser. Wie bitte? Den muss ich kennenlernen. Wer ist denn das? Wie gibt's denn das, dass da einer noch, der noch besser ist als der Beste, den ich im Grunde erkannt habe oder erkennen könnte oder wahrnehmen könnte? Jetzt sitzt alle da mit geschlossenem Mund, ja, und versucht da meiner Predigt zu folgen. Ja, wenn aber ein Stück weit ihr versucht, euch da hineinzudenken, was gerade ich versucht habe zu sagen, ja, oder was es bedeutet für ein Israelit, für ein Jude, ja, der so verwurzelt ist mit seiner Geschichte, dann müsst ihr in dem Moment euer Mund aufgehen und was müsste kommen? Wow! Wow! Wie kann denn das sein? Das ist so überraschend, das ist so super. Ich kann nur staunen. Wow. Das, was wir vorhin geübt haben, machen wir es gemeinsam. Wow. Das müsste kommen. Ich weiß, wir als Deutsche haben da ein bisschen Probleme mit, aber das müsste an der Stelle kommen. Das ist unwahrscheinlich. Das kann ich gar nicht begreifen. Das ist ja so super. Da gibt es dann jemanden, der ist noch größer wie der größte Abraham, den ich gekannt hatte. Der wird gesegnet von dem Größten. Der bekommt sogar einen Teil dessen, was Abraham sich erkämpft hat in dem letzten Krieg. Ja, und er selbst, der Größte, gibt ihm im Grunde einen Teil von dessen ab. Es ist unglaublich. Diesen, der noch größer ist als den Größten, den möchte ich kennenlernen. Den möchte ich anbeten. Dem möchte ich nachfolgen. Das ist die Grundlage dieser Aussage. Jesus ist größer als Abraham, weil Jesus ein Hohepriester ist nach der Ordnung Melchisedeks. Und die Geschichte dazu haben wir jetzt verstanden. Aber im Text geht es natürlich oder wird es noch deutlicher beschrieben. Da heißt es, diese bessere Hoffnung wird nicht ohne Eid eingeführt. Die Nachkommen von Levi sind ja Priester geworden, ohne dass Gott einen Eid geschworen hat. Dagegen wurde der neue Priester mit einem Eid in sein Amt eingesetzt. Gott hat ihn abgelegt, als er zu ihm sagte, der Herr hat es geschworen, seine Zusage wird er nicht bereuen, du bist Priester für alle Zeit, insofern ist Jesus Bürger eines besseren Bundes geworden. Und weiter? Er ist nicht aufgrund des Gesetzes geworden, das die leibliche Abstammung der Priester vorschreibt. Es ist es vielmehr deshalb geworden, weil er die Kraft des unzerstörbaren Lebens hat. Also, dieser Jesus ist nicht größer, ist nicht nur größer als der Größte, den ihr euch vorstellen könnt, sondern Jesus ist auch noch bestätigt worden als der Religionsführer von einer ganz besonderen Stelle. Auch da wieder muss ich natürlich Geschichte erklären. Ist uns nicht ganz so geläufig. Ja. Wer ist ein Hohenpriester? Also was ein Hohenpriester macht, das erzählt euch Enrico. Ja, das kommt noch. Ja, deswegen blende ich das an der Stelle ein bisschen aus. Aber wer ist es? Was ist das Amt, der Amt eines Hohenpriesters? Vielleicht könnte man es heute am besten vergleichen mit dem Papst oder vielleicht sogar noch besser mit dem Ayatollah, ja, dieser Religionsführer im Iran. Ja, mehr oder weniger die höchste Autorität, die über allem steht. Vielleicht sogar noch besser ist dieser Ayatollah. Ja, dieser Ayatollah im Iran, die stehen ja über der Regierung. Die sind letztlich verantwortlich alles. Ohne deren Zustimmung läuft im Iran nichts. Weil sie letztlich, ja, als diese Verantwortung, als diese Instanz, ja, zwischen Mensch und Gott und zwischen dem Glauben der spirituellen Welt und der irdischen Welt letztlich da vermitteln und da sind. Ja, wenn man in Iran kommt, da hängt überall dieses Bild des Ayatollahs. Ja, der geistliche Führer dieses Landes. Und so ein Stück weit muss man das vorstellen mit dem Hohenpriesteramt. Der Hohepriester war der höchste Repräsentant der religiösen Welt in Israel. Ja, er stand ein Stück weit über der weltlichen Regierung in Israel. Merkt man ein Stück weit auch in der Geschichte, wenn es um Jesus geht, wieder die Verurteilung. Ja, da wird ja gespielt zwischen den hohen Priestern und den Römern und so weiter. Die schieben sich das zu. Und da merkt man das ein bisschen, was für eine Macht, was für einen Einfluss diese hohen Priester hatten. Diese hohen Priester wurden nach dem Gesetz, also nach dem Gesetz Mose, ja, bestimmt aus dem Stamme Levi. Einer dieser Stämme hatte Gott bestimmt, das sind diejenigen, die im Tempel dienen dürfen. Also, jemand aus dem Stamme Levi, ja, war im Priesteramt und einer dieser Priester aus dem Stamme Levi wurde dann Hohenpriester, wurde dann Leiter, ja, dieser Religionsgemeinschaft, die Juden. Also, nach dem Gesetz bestätigt, wenn du keiner aus dem Stamme Levi warst, konntest du niemals im Tempel dienen und konntest vor allem auch nicht Hohepriester werden. Das ist der Hintergrund. Und jetzt wird hier an dieser Stelle ganz entscheidend beschrieben und gesagt, jetzt haben wir aber einer nach der Ordnung von Melchisedek, der ist nicht bestätigt durch das Gesetz, sondern der ist bestätigt direkt von Gott. Also, das ist nicht dieses Gesetz des Moses, das befolgt wurde über Jahrtausende, ja, und das einfach da ist, sondern jetzt haben wir, wo Gott direkt gesagt hat, 1:1, du bist Hohepriester. Und ganz aus der Regel, ganz aus dem Gesetz heraus. Also auch da merken wir das Besondere in dieser Berufung in dieses Amt als Hohepriester hinein. Er hat es also nicht geerbt, ein Stück weit, ja, aufgrund seiner Geburt, sondern Gott direkt hat mit einem Eid gesagt, mit einer Berufung, mit einer Zusprechung, du bist jetzt der Hohepriester. Du übernimmst jetzt diese Aufgabe, dieses Volk geistlich zu leiten. Das haben wir gehört bei der Lesung, Psalm 110, ja, da wird es beschrieben, ja, da wird es zuerst einmal, auch noch einmal im Alten Testament, ein Stück weit David zugesprochen, aber auch wieder, auch Psalm 111, in Hinblick auf Jesus Christus. Jesus ist derjenige, der letztlich Hohepriester wird, diese Aufgabe, dieses Amt als Hohepriester übernimmt. Aber nicht, weil alles treu dem Gesetz befolgt sind. Nicht im Grunde, weil man das im Grunde alles nachgemacht hat, sondern weil Gott direkt gesprochen hat und gesagt hat, ich möchte dich, Jesus, mein Sohn, das ist der letzte Vers im Kapitel 7, dass du dieses Amt als Hohepriester übernimmst. Auch das wieder müssen wir uns vorstellen. Als Jude, der sich auf das Gesetz beruft, die im Grunde eines ganz wichtig ist, dass wir die Gesetze des Moses eingehalten werden, die sich bewusst waren, wenn da jemand Hohepriester oder in den Tempel geht oder diese Aufgabe wahrnimmt, der nicht aus dem Stamme Levi ist, der kann nicht überleben, Gott wird ihn bestrafen, das ist überhaupt nicht möglich, sondern Gott hat das gesagt. Und jetzt kommt dieser Autor des Hebräerbriefes und sagt, hey, pass auf, ihr seid zwar der Meinung, dass eure hohen Priester wichtig sind und dass sie entscheidend sind, aber passt auf, die sind nur im Grunde nach dieser Erblinie sind die hohen Priester. Aber den, über den ich rede, das ist ein hohen Priester, der ist direkt von Gott eingesetzt worden. Was muss jetzt kommen? Wow. Wow. Wie kann denn das sein? Das ist doch unmöglich. Das gibt es doch fast gar nicht. Wenn das so besonders ist, dann muss ich den kennenlernen. Dann muss ich mich nach dem richten. Wer ist denn das, dieser hohe Priester, der direkt nach von Gott eingesetzt wurde und nicht nach dem Gesetz im Grunde hier einfach der Folge im Grunde bestimmt wird und dann, guck mal nach mal drauf, dann auch stirbt und wieder neu eingesetzt werden muss und so weiter. Das ist ja unglaublich. Das kann ich gar nicht verstehen. So was Besonderes. So eine Handlung Gottes. Also, Jesus ist größer als der Größte in der Geschichte, den die Juden sich vorstellen konnten. Und Jesus ist größer als der größte Religionsführer, der Hohepriester, den sie im Grunde hatten. Denn dieser Hohepriester ist von Gott eingesetzt und nicht nach dem Gesetz. Da haben wir nochmal diese Stelle aus Psalm 110. Der Herr hat es geschworen. Seine Zusage bereut er nicht. Du bist ein Priester für alle Zeit, Priester und König in einer Person, wie es nur Melchisedek gewesen ist. Das ist eine modernere Übersetzung von dem Psalm 110. Der Text geht weiter. Dieser Melchisedek. Er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Stammbaum. Sein Leben hat weder einen Anfang noch ein Ende, so gleicht er dem Sohn Gottes und bleibt Priester für immer. Bei den Nachkommen von Levi folgten viele Priester aufeinander, denn sie wurden durch den Tod gehindert zu bleiben. Jesus dagegen bleibt für alle Zeit. Deshalb ist sein Priesteramt unvergänglich. Daher kann er auch allen, die durch ihn vor Gott treten, die vollständige Rettung bringen. Denn er lebt für immer und tritt bei Gott für sie ein. Also, wir haben Jesus, der größer ist als die größte Person, die Sie sich vorstellen können. Wir haben Jesus, der größer ist als dieser Hohenpriester, weil er direkt von Gott berufen wurde. Und wir haben jetzt auch noch einen Hohenpriester, der ewig lebt und ewig in diesem Amt steht. Und nicht im Grunde irgendwann ersetzt werden muss, weil er zu alt ist und nicht mehr kann und nicht mehr im Grunde diese Aufgabe an die nächste Generation übergeben muss. Wir haben es ja gehört im Text. Er ist ewig, ohne Anfang, ohne Ende. Er bleibt in diesem Amt für immer. Ich bin an der Stelle nochmal gesagt, was das Amt des Hohen Priesters ist, das erzählt euch dann Enrico. Auch an dieser Stelle, ich weiß nicht genau, wie wir darüber denken. Ja, Ewigkeit, das ist so ein Wort, das benutzen wir. Ja, aber letztlich ewig. Aber stellen wir es mal wirklich vor. Kennen wir was, was ewig ist? Alles ist vergänglich. Alles hört irgendwann auf. Außer Jesus. Und das, was mit Jesus dann für uns zusammen hat als gläubige Christen. Ja, der Einzige, der die Ewigkeit in diese Welt gebracht hat und bringt und hält, ist Jesus Christus. Alles andere ist vergänglich. Alles andere wird irgendwann einmal zu Ende sein. Und selbst die Größten in der Geschichte wird man irgendwann einmal vergessen. Davon gehe ich aus. Auch an der Stelle, wieder. Wo ist euer Mund? Ihr müsst jetzt das Kinn runterfallen und dann wieder. Wow. Wow. Da ist etwas, da ist jemand, der ist total anders, der ist so besser wie alles, was ich kenne, wie alles, was ich mir vorstellen kann. Ich kann mir fast ja nichts Ewiges vorstellen. Also mein Geist übersteigt das in vielerlei Weise. Ewigkeit. Ja, wenn ich dann denke Ewigkeit, dann denke ich im nächsten Gedanken schon, aber da bin ich ja uralt. Ihr versteht, was ich meine? Ja, aber das ist ja ein falscher Gedanke. Ja, da ist ja kein Alter mehr, wenn ich über die Ewigkeit rede, da gibt's kein Alter mehr. Da merken wir, wie begrenzt wir sind in unseren Gedanken. Ein Hohepriester in Ewigkeit. Er wird seine Aufgabe ewig für uns haben. Er wird immer für uns da sein. Der ewige Hohepriester. Und dann kommt noch ein Gedanke dazu, den wir auch noch hier erwähnen wollen. Der Name Melchisedek bedeutet zum einen König der Gerechtigkeit. Zum anderen bedeutet er aber auch König von Salem, das heißt König des Friedens. Also dieser Melchisedek ist nicht nur Hohepriester, sondern er ist König zur selben Zeit. Unmöglich. Geht gar nicht. Gibt's nicht. Die Könige kamen vom anderen Geschlecht. Das darf gar nicht sein. Die hohen Priester aus dem Geschlecht Levi, die meisten Könige aus dem Geschlecht Davids. Aber hier, ich habe jemand, der ist Hohepriester und nicht ein normaler Hohenpriester. Er ist ein besonderer Hohenpriester in Ewigkeit und er ist auch noch der König. König von Salem deutet wahrscheinlich hin auf König von Jerusalem, der Stadt Gottes, der ewigen Stadt Gottes. König der Gerechtigkeit. König der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist etwas, was uns fremd ist. Wir sprechen Recht in unserer Welt. Wir bringen aber keine Gerechtigkeit. Ist es gerecht, wenn jemand 20 Jahre ins Gefängnis muss, weil er irgendjemand umgebracht hat? Es ist Recht, aber es ist auch keine Gerechtigkeit. Ein Toter gegen 20 Jahre Gefängnis, wo ist da? Versteht ihr, was ich meine? Ja, das ist Recht, aber keine Gerechtigkeit, die wir kennen. Jesus bringt Gerechtigkeit. Er als Sohn Gottes hat im Auftrag von ihm am Kreuz für uns alle Schuld bezahlt. Er ist für uns gestorben. Er hat den höchsten Preis bezahlt. Weil es keine billige Gnade gibt. Weil Gott nicht einfach den Lumpen nimmt und einfach unsere Sünde wegwischt. Gott hat gesagt, Sünde ist Sünde und Sünde muss bestraft werden. Aber die Strafe hat Jesus auf sich genommen. Er hat alles bezahlt mit seinem Leben, mit der höchsten Strafe, die man sich vorstellen kann, damit wir Gerechtigkeit haben, in Gerechtigkeit leben, damit uns Gerechtigkeit geschenkt wird. Er ist König der Gerechtigkeit. Er ist aber auch König des Friedens. Denn was schenkt er uns dadurch, dass er am Kreuz für uns gestorben ist? Er beschenkt uns mit dem Frieden mit Gott. Wir haben mit dem, von dem wir uns abgewendet haben, mit dem wir nichts mehr wissen wollten, durch Jesus wieder Frieden, die Möglichkeit, im Frieden mit Gott zu leben. So, und dann ist hier noch ein Begriff drin, mit dem wir als Deutsche wieder nichts anfangen können, sind wir ganz ehrlich. König. Die haben wir alle abgeschafft, diese Könige. Wenn ich richtig weiß, französische Revolution, da wurden die alle mehr oder weniger bei uns in Deutschland abgeschafft und in Frankreich. Könige. Selbst die Könige, die wir heute kennen, King Charles, ja, oder so, das sind keine Machtoptionen mehr. Das sind Repräsentanten. Manchmal hat man vor, das sind Schauspieler, keine Ahnung, wie ich es nennen soll, ja, die einfach irgendwas präsentieren, die einfach irgendwas darstellen, dass die Touris noch kommen, dass da noch Geld fließt oder so. Ich weiß nicht genau, es ist schwierig einzuschätzen, aber mit Sicherheit, das glaube ich, bin ich überzeugt. Wenn ich falsch bin, könnt ihr mich gerne korrigieren anschließend. Ja, es sind keine Machtoptionen. Wir haben alle keine Macht mehr. Wenn hier aber in dieser Zeit von einem König gesprochen wird, dann ist das die Frage der Macht. Das wird ausgedrückt. Er hat die Macht, Gerechtigkeit zu schenken. Er hat die Macht, Frieden zu geben. Er hat alle Macht. Denn der König damals, der entschied über Leben und Tod. Keiner konnte ihm widersprechen. Keiner konnte was entgegensetzen. Da gab es kein Parlament. Da gab es keine Möglichkeit. Ich bin bei dir oder du bist, heute würde man so mehr so als Diktatoren bezeichnen oder so. Jesus ist der König, der Macht hat, der alle Macht hat, dem alle Macht gegeben ist, dem keine Macht streitig gemacht werden kann. Und er ist dieser König, dieser Machthaber der Gerechtigkeit, der wirklich Gerechtigkeit schenken kann, weil er selber gestorben ist. Und der wirklich Frieden schenkt und Frieden macht, weil er diesen Frieden geschenkt hat und gemacht hat. Und auch da wieder, müsste mal kommen, wie? Wow. Wow, da gibt's einen, der kann's wirklich. Der probiert's nicht nur, der versucht es nicht nur, der macht's auch. Ein wirklicher König über allem. Jesus. Dieser Sohn Gottes, der ist größer als der Größte, den ihr gekannt habt oder überhaupt kennen meint. Er ist größer und bestätigt von Gott als der größte Religionsführer, den ihr euch vorstellen könnt, der Hohenpriester. Und das ist er noch in Ewigkeit und in aller Macht. Dieser Jesus, der ist unvorstellbar. Er ist der Größte. Und da wird es dann nochmal deutlich in diesem kleinen Versauszug, dass es eindeutig im Hebräer auf Jesus Christus zu beziehen ist. Das ist der Inhalt von Kapitel 7 im Hebräerbrief. Jetzt habe ich euch zugepredigt, fast über eine halbe Stunde. Ja, viel im Kopf, ja, ist da oben hängen geblieben. Ihr seid vielleicht noch dicker geworden im Kopf, ihr wisst jetzt noch mehr. Ihr fühlt euch vielleicht jetzt richtig stark, denn das nächste Mal, wenn ihr mal was von Melchisedek sagt, dann wisst ihr was von Melchisedek. Ja, ich erinnere mich, da war mal was, ja, da gab es eine Geschichte und so weiter. Ja, und wir werden noch stolzer, was wir alles wissen in der Bibel. Und es ist schade. Schade, wenn das im Grunde nicht mehr bewirkt. Denn das, warum der Hebräerbriefautor das geschrieben hat, ist, dass es uns verändert. Und ich habe mir überlegt, wie könnte man das vielleicht versuchen, in einem Bild, in einem Beispiel klarzumachen. Aber wenn er vielleicht, wie alle Beispiele, hat natürlich auch dieses Beispiel seine Probleme, aber so eine Idee. Ich bin ein Mädchen in der Schule. Und dieses Mädchen wird gemobbt und wird immer wieder mal aufgezogen und so weiter. Ja, und ist nicht so mit Selbstvertrauen. Ja, und dann hat dieses Mädchen aber realisiert, ich habe einen großen Bruder. Und dann ist es in der Schule. Und dann kommt irgendwas. Und dann kann dieses Mädchen mit Überzeugung sagen und mit Selbstvertrauen, ich habe einen großen Bruder. Pass auf. Ich bin nicht alleine. Da gibt's jemand, der ist wirklich stark und groß. Also dieses Wissen, dass der große Bruder da ist, verändert das Auftreten dieses Mädchens. Es findet Selbstvertrauen, weil es einen großen Bruder hinter sich weiß. Es verändert die Haltung, wie dieses Mädchen anderen Menschen begegnet. Und ich glaube, das ist das, was hier durch diesen Brief, den Hebräerbrief, im Grunde passieren soll. Ja, es soll nicht im Kopf hängen bleiben, da gibt es jemand, der ist größer wie Abraham, da gibt es jemand, der ist ewig, da gibt es einen König und da gibt es jemand, der ist auch noch ein besonderer hoher Priester. Nein, da gibt es jemand, der ist so groß, dass ich im Grunde wirklich im Vertrauen auf ihn mein Leben leben darf und kann. Weil er, den ich jetzt kenne, der Größte ist, der Allergrößte. Und jetzt müssen alle so mit dem Mund total aufgehen. Wow! Wow! Das macht mich stark, das macht mich froh. Das gibt mir Mut. Da gehe ich gerne den nächsten Schritt und den übernächsten. Da bin ich dabei. Nicht, weil ich stark bin, sondern weil es jemand gibt. Den Größten der Großen. Den Allergrößten. Jesus, den Sohn Gottes. Und den kenne ich jetzt. Und ich hoffe, dass das bei uns passiert. Dass so Texte nicht bei uns im Kopf hängen bleiben, sondern dass sie runterrutschen in unser Herz und uns verändern. Unser Auftreten, unser Mut, unser Zeugnis, unsere Freude, unser nächsten Schritt. Denn er ist da. Der Größte. Der Großen. Der Allergrößte. Den wir uns gar nicht vorstellen können, so groß er ist. Lasst uns beten. Ja, Vater, wir danken dir. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass der Autor des Hebräerbriefes es so deutlich macht und so mit den Worten beschreibt. Und ich bitte dich darum, dass wir es erfassen können. Und nicht nur erfassen können im Kopf, sondern dass es wir erfassen können in unserer Haltung, dass es uns verändert. Weil du da bist. Und du bist nicht nur irgendjemand. Und du bist nicht nur besonders. Du bist der Größte. Du bist der Allergrößte. Du bist größer als alles, was wir uns vorstellen können. Du bist mächtiger. Du stehst über allem. Lass uns staunen lernen über dich. Lass uns die Begegnung mit dir uns verändern in unserem Alltag, in unserem Miteinander. Denn du bist der Größte. Danke dir. Amen.